90.
Eine vorweihnachtliche Bescherung gibt es für Nordirlands GeschäftsinhaberInnen. Täglich bringen 100 Busse und mehrere Sonderzüge südirische ShopperInnen in den Norden, wo viele Waren billiger und die Löhne im Keller sind. Nordirland als Billiglohnzone eines Vereinigten Irlands, in dem es keine britischen Truppen mehr geben wird, dafür einen reichen Süden und einen von Arbeitslosigkeit und Armut geprägten Norden. Diese Perspektive tut sich nach dem bisherigen Stand des Friedensprozesses in Irland auf. Nach der Waffenstillstandserklärung der irisch-republikanischen Armee, kurz IRA, am 31.08. und dem Einschwenken der britischen und irischen Regierungen auf den Verhandlungskurs ist ein Friedensprozess in Gang gekommen, der den Abzug der britischen Truppen und die nationale Wiedervereinigung Irlands möglich erscheinen lässt. Und das ist sicherlich nicht das Schlechteste, was den Nordirinnen passieren kann, wenngleich vieles noch unerfüllt bleibt, was im republikanischen Lager gefordert wird. Dass zwischen britischer Regierung und Sinn Féin, dem politischen Flügel der IRA, so schnell direkte Gespräche aufgenommen würden, hätte nach 25-jährigem Guerillakampf sicherlich kaum jemand für möglich gehalten. Ein Grund für diese Entwicklung der Dinge ist in der Organisationsstruktur der IRA selbst zu sehen, die sehr geschlossen und ohne größere innere Opposition in den Verhandlungsprozess hineingeht. So eine Einschätzung von Dietrich Schulze-Marmeling, Autor mehrerer Bücher zum Nordirland-Konflikt, mit dem Radio Dreieckland heute Nachmittag ein Interview geführt hat.
Was die republikanische Seite anbelangt, muss man einfach sagen, dass eine Organisation wie die IRA von ihrer Mitgliedschaft her, aber auch von ihrer Struktur her, natürlich leichter intern zu disziplinieren ist als etwa eine PLO. Es ist ein wesentlich leichteres Unterfangen. Und also hier ist wesentlich leichter, einen Konsens zu finden als wie in einer PLO. Und es gibt keine, sagen wir es mal so, keine Hamas-Bewegung in Nordirland auf republikanischer Seite. Also es gibt keine massive Opposition, die jetzt irgendwie noch als zusätzlichen Mobilisierungsfaktor die Religion vorweisen könnte, die einen solchen Prozess irgendwie torpedieren könnte. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied jetzt zur Situation in Palästina. Was die Verhandlungen selbst anbelangt, momentan geht es ja wohl mehr um Sondierungsgespräche. Also Substanz kann ich da noch nicht erkennen. Und ich denke, dass die IRA dort eine abwartende Haltung einnimmt. Es ist bekannt, dass sie ihre Waffen nicht abgegeben hat. Es ist bekannt, dass sie bewusst das Wörtchen permanent in ihrer historischen Erklärung vermieden hat. Die Geheimdienste gehen davon aus, und ich denke, das wird auch so sein, dass sie sogenannte Feinattacken startet, also dass sie weiterhin militärische Operationen macht, die denen dann allerdings natürlich die letzte Konsequenz fehlt, um zu verhindern, dass der militärische Apparat einrostet. Das heißt, dass innerhalb der republikanischen Bewegung durchaus diskutiert wird, auch die bewaffnete Auseinandersetzung wieder aufzunehmen, so denn die Verhandlungen keinen Erfolg, keinen Schritt nach vorne zeitigen. Aber damit muss man rechnen, und ein Datum könnte in diesem Zusammenhang Ostern nächsten Jahres sein. Für die republikanische Bewegung ja ein historisches Datum, wovon des Öfteren auch dann historische Erklärungen abgegeben wurden. Aber ich denke, bis dahin wird man einfach abwarten und schauen, was tut sich dort, und gleichzeitig dadurch, dass man die Waffen nicht abgibt und die Militärmaschine weiterhin am Laufen hält, versuchen, den Druck auf die britische Regierung aufrechtzuerhalten.
Wenn man jetzt mal erstmal noch bei der republikanischen Seite bleibt, wie groß ist denn jetzt überhaupt der Spielraum der IRA? Also was müsste sie demnächst mal vorweisen an Ergebnissen, sodass ihnen die Basis irgendwie nicht davonläuft oder die Basis nicht murrt oder sich doch noch irgendwie eine Oppositionsbewegung auftut, die eben unzufrieden ist mit den Ergebnissen?
Ich glaube, es geht um zwei Dinge. Zum Ersten, es geht nicht darum, dass die IRA jetzt Ostern ihrer Gefolgschaft sagen muss, im Herbst 1995 wird die irische Wiedervereinigung vollzogen. Es geht aber wohl sehr wohl darum, dass zumindest die Entwicklung in diese Richtung läuft oder zumindest diese Richtung offen wird. Das heißt, dass die britische Regierung deutlicher als bisher erklären muss, dass der Status quo Nordirlands selbstverständlich zur Disposition stehen kann in den nächsten Jahren. Oder sagen wir mal, wie die IRA es dann immer formuliert, die britische Regierung sich den Reihen jener anfließt, die versuchen, die Unionisten davon zu überzeugen, dass eine Wiedervereinigung die beste Zukunft für die Insel wäre. Also das auf dieser Ebene. Und was das Alltagsleben anbelangt, da muss deutlicher werden, dass die britische Regierung bereit ist, die Polizei nicht nur einfach irgendwie zu reformieren, sondern da muss eine völlig neue Sicherheitskraft aufgebaut werden in Nordirland, die wirklich für beide Communities akzeptabel ist, die nicht dem unionistischen Ethos der IOC frönt. Und das wird natürlich eine ganz harte Aufgabe werden und da wird momentan ja auch schon sehr kontrovers diskutiert drüber. Also die IOC will das ja nun überhaupt nicht einsehen, dass sich in irgendeiner Weise ändern muss. Aber es ist völlig klar, dass auch wenn da irgendwelche kosmetischen Korrekturen jetzt angebracht werden, dass diese IOC nie das Vertrauen der katholischen Community, noch nicht mal von deren moderaten Teil erhalten wird. Also auf diesen beiden Ebenen muss sich einfach sichtbar was in den nächsten Monaten bewegen.
Die Macht der genannten nordirischen Polizei zu brechen, der Royal Ulster Constabulary, kurz IOC, muss ein wichtiges Ziel der Verhandlungen sein. Die IOC waren von Anfang an bis an die Zähne bewaffnete protestantische Streitkräfte, loyal gegenüber der britischen Krone und einem nordirischen Staat, der die katholische Minderheit als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt. Sie tragen, anders als der englische Bobby, Revolver und Maschinengewehre und bestehen zu 90% aus Protestanten.
Ein weiterer Knackpunkt des irischen Friedensprozesses ist die ökonomische Situation Nordirlands. Wie anfangs angedeutet, ist beispielsweise die Arbeitslosigkeit dort besonders groß. In manchen Vierteln West-Belfast liegt sie bei 80%.
Eine von der englischen Regierung organisierten Investorenkonferenz, die in der vergangenen Woche in Belfast stattfand, brachte keine konkreten Ergebnisse, machte aber deutlich, dass die unmittelbar Betroffenen bei der Gestaltung der ökonomischen Strukturen Nordirlands nicht gefragt werden. Stattdessen sollen Konzernmultis, wie beispielsweise Ford, ins Land geholt werden. Keine rosigen Aussichten, meint auch unser Interviewpartner Dietrich Schulze-Marmeling.
Es nützt jetzt nicht einfach nur was in Nordirland zu investieren, sondern diese Investitionen müssen auch eine gewisse Zukunft haben und vor allem bei diesen Investitionen müssen die bislang benachteiligten Gebiete berücksichtigt werden. Und es muss einfach gewährleistet sein, dass die Betroffenen in entsprechende Pläne integriert werden. Also es geht nicht anders, dass sich irgendwelche Leute treffen und überlegen, also wie kann man jetzt Nordirland am besten wirtschaftlich aufpäppeln, so dass es dann auch für die Unternehmen irgendwie von Interesse ist, sondern die direkt Betroffenen müssen in diesen Prozess mit einbezogen werden, weil die nordirische Ökonomie ist ja dermaßen deformiert durch diese, einerseits durch die Geschichte dieses Staates ohnehin, aber auch jetzt durch diese 25 Jahre Kriegszustand. Da bedarf es auch mehr als paar Investitionen, paar kosmetische Korrekturen, sondern da bedarf es wirklich auch etwas einschneidenderer Veränderungen. Und die sind meines Erachtens nur mit den Betroffenen selber durchzusetzen.
Besteht nicht die Gefahr, wenn die IAA jetzt ausschließlich erstmal auf nationale Wiedervereinigung setzt und so frühere Ziele erstmal in den Hintergrund stellt, nach meinetwegen sozialistischer Formierung der Ökonomie, dass jetzt Irland es vielleicht so auch ausgeliefert wird, diesen Großinvestoren, was ja eigentlich Konzerne sind, wie sich eben gezeigt Ford will investieren und dann, dass eher so ein Billiglohnland wird?
Also ich befürchte, dass in naher Zukunft quasi nicht mehr drin ist. Momentan ist ja eher so, oder sagen wir bislang war es eher so, dass sie nicht mal mehr die großen Konzerne für Nordirland interessierten. Also es hat sich eigentlich überhaupt nicht mehr jemand für Nordirland in irgendeiner Weise interessiert. Und also es wird, glaube ich, sehr schwer zu vermitteln sein, wenn derartige Investitionen ein gewisses Sortiment an Arbeitsplätzen tatsächlich bereitstellt, dass man so etwas ablehnen soll. Das wird ausgesprochen schwer sein. Ich glaube, dass da Sinn Féin so eine Gratwanderung betreiben muss, dass sie immer wieder darauf achten muss, dass diejenigen, wie eben schon gesagt, die Betroffenen, deren Interessen dort berücksichtigt werden. Aber sie werden das, glaube ich, nicht ganz verhindern können, also weil das Lechzen nach Investitionen, nach einer Verbesserung der aktuellen sozialen Situation ist einfach zu groß, als dass sie da großartig differenzieren werden können. Dazu kommt nun ja auch das innenpolitische Kräfteverhältnis. Selbst wenn die, sagen wir mal, die Sozialisten innerhalb der republikanischen Bewegung in der Mehrheit wären, was ich nicht so sagen kann, weil Sozialist ist ja nun auch nicht immer Sozialist und gerade was ökonomische Fragen anbelangt, da kann zwischen Sozialisten, können da sehr unterschiedliche Auffassungen existieren. Also selbst wenn sie diese Mehrheit innerhalb von Sinn Féin haben, haben sie die natürlich nicht im Land. Und ich glaube, dass diese ganzen Diskussionen quasi erst aufbrechen werden. Also wenn diese ganze die politische Struktur in Nordirland, wo ich ein unionistisches Camp habe und ein nationalistisches Camp habe, und diese beiden Ideologien solche Fragen wie soziale Gestaltung, ökonomische Gestaltung der Gesellschaft totschlagen, wenn ich diese aufgebrochen habe, dann wird es meines Erachtens ohnehin eine völlig neue politische Ausdifferenzierung, zumindest in Nordirland wahrscheinlich, aber auch im gesamten Irland geben.
Vielleicht eine letzte Frage, so nach der Perspektive. Was denkst du, wie das in den nächsten so Monaten, also wie werden die Verhandlungen weitergehen? Wo werden denn Knackpunkte sein? Was sind vielleicht mögliche Konfliktfelder, die dann doch schwieriger werden, sein werden, auszuräumen?
Ich denke, das Problem ist so ein bisschen momentan, dass die britische Regierung erstmal darauf orientiert, dass dieser Waffenstillstand so lange wie möglich hält, auf dass dadurch dann ein Druck auf die IAA wächst, ihn tatsächlich permanent zu machen und die IAA gefügiger für gewisse Kompromisse wird. Also weil, das ist ja so die Kalkulation, je länger der Frieden hält, desto mehr kriegen die Leute auch die traditionelle Unterstützerschar der IAA gefallen an diesem Zustand. Und je stärker wird der Druck auf die IAA, wirklich die Sache für permanent zu erklären und die Waffen abzugeben. Das ist natürlich ein sehr gefährliches Kalkül. Ich glaube auch nicht, dass dieses so aufgehen wird. Ich denke, was jetzt einfach erfolgen muss, sind fassbare Schritte. Dazu gehört, eine Zwischenlösung wäre, angeblich wird hier darüber diskutiert, so etwas wie eine gemeinsame Administration für Nordirland von Dublin und London. Also tatsächlich die Einrichtung von Organen mit exekutiven Kompetenzen. Darüber soll angeblich diskutiert werden. Die britische Seite ziert sich da noch so ein bisschen. Das wäre eine Zwischenlösung und damit wäre, glaube ich, schon ein Automatismus in Richtung eines Zusammenwachsens dieser beiden Teile Irlands gegeben. Das andere ist, was ich schon mal eingangs gesagt habe, was die Sicherheitspolitik anbelangt. Da müssen wirklich dramatische Schritte erfolgen in nächster Zeit. Also da genügt es nicht, dass jetzt die britischen Soldaten zum Teil in einigen Gegenden, wo von den Straßen zurückgezogen wurden, ihre Helme auch abgesetzt haben und die IOC in einigen Gebieten mittlerweile auch ohne Panzerwesten patrouilliert. Es geht um das ganze Verhalten der Sicherheitskräfte gegenüber der Bevölkerung in diesen Gebieten. Und das ist da steht, glaube ich, eine sehr komplizierte Auseinandersetzung an, weil die IOC selbstverständlich um ihren Status innerhalb der nordirischen Gesellschaft fürchtet. Damit fürchtet natürlich das ganze protestantische Lager um seinen unionistischen Status innerhalb Irlands. Da hängen auch so Fragen dran wie, was mache ich denn mit den 5.000 bis 8.000 Polizisten, die dann entlassen werden müssen? Also wenn ich das Ganze jetzt auf ein normales Maß zurechtstutze. Der Polizeijob ist ein ausgesprochen gut dotierter in Nordirland. Aber das sind, ich sag mal, die Geschichten, wo etwas erfolgen muss, wo es aber wahrscheinlich besonders kompliziert werden wird.
Soweit eine Einschätzung von Dietrich Schulze-Marmeling zur aktuellen Situation des Friedensprozesses in Nordirland.